28. Februar 2025. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist zu Besuch bei seinem US-Kollegen Donald Trump im Weißen Haus.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this.
Das Treffen markiert eine Zäsur. Dass Trump die Beziehung zur Ukraine anders gestalten würde als sein Vorgänger Biden, war erwartet, weil angekündigt worden. Wie Trump es aber tun würde, das überraschte und schockierte dann doch viele, und zwar bis heute.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Seit dem Treffen ist viel passiert und doch auch wieder erstaunlich wenig in Sachen Frieden. Trump handelt nach wie vor erratisch. Mal unterstützt er die Ukraine, mal fällt er ihr in den Rücken. Mal sagt er sinngemäß, der Frieden stehe eigentlich schon vor der Tür. Wogegen allein die jüngsten intensiven Luftangriffe Russlands auf Kiew, Kharkiv und andere Städte sprechen. Was Trump vor allem aber gemacht hat, ist, das internationale Umfeld des Krieges und das Gleichgewicht zwischen den Parteien fundamental zu verändern und den Weg zu einem russischen Diktatfrieden zu öffnen, sagt Dr. Sabine Fischer. Sie ist Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, und mit ihr spreche ich heute über das ganze Thema. Hallo.
Hallo.
Und hallo auch von meiner Seite, ich bin Dominik Schottner. Frau Fischer, zuletzt hatten Russland und die Ukraine ja wie vereinbart mehrere hundert gefangene Soldaten ausgetauscht. Würden Sie sagen, das ist das Maximum an Bewegung zueinander der beiden Staaten und Regierungen bzw. Regimes?
Der Gefangenenaustausch war ja Ergebnis der Zusammenkunft von einer ukrainischen, einer russischen Delegation vorletzte Woche, also am 16., 17. Mai in Istanbul. Und das ist ja nicht der erste Gefangenenaustausch, der in diesem Krieg oder seit Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 stattgefunden hat. Es ist der, ich weiß es nicht genau, 61. oder 62. solcher Austausch. Es ist auch der größte, das muss man ganz klar so sagen. Also offensichtlich hatten beide Seiten in Istanbul ein Interesse daran, wenigstens ein Ergebnis präsentieren zu können. Gleichzeitig muss man aber ganz klar sagen, die Positionen der Kriegsparteien bleiben so weit entfernt wie eh und je. Also Russland fordert weiterhin die Kapitulation der Ukraine. Das werden wir, denke ich, auch in dem Memorandum, das Russland diese Woche präsentieren will zum Thema Waffenstillstand und weitere Gespräche sehen. Und die Ukraine setzt sich dagegen zur Wehr.
Zur Wehr setzt sie sich natürlich auch weiter auf dem Schlachtfeld, wo Russland, so heißt es jedenfalls, immer wieder auch kleinere Ortschaften, korrigieren Sie mich gerne, und auch so mittelgrößere einnimmt, aber keine so großartigen Geländegewinne verzeichnen kann. Trotzdem heißt es immer wieder, dass Russland eigentlich in diesem vierten Kriegsjahr klar die Oberhand hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich teile diese Einschätzung mit Einschränkungen. Es ist tatsächlich so, dass Russland im vergangenen Jahr, also 2024, kontinuierlich Geländegewinne gemacht hat. Die werden berechnet auf etwas über 4000 Quadratkilometer 2024. Und daran sieht man dann schon, dass es im Endeffekt nicht viel ist, was Russland da an Gelände gewinnen konnte. Was sich verändert hat, ist, dass die Ukraine vor allen Dingen in ihrer zweiten Gegenoffensive 2023 bis Anfang 2024 in etwa nicht an die Erfolge der ersten Gegenoffensive im Jahr 2022 anknüpfen konnte. Und daraus kann man durchaus ableiten, dass Russland in einem eingeschränkten Vorteil ist. Gleichzeitig muss man dazu aber immer wieder sagen, dass Russland nach wie vor weit davon entfernt bleibt, den Krieg militärisch zu gewinnen. Also die Verteidigung der Ukraine steht weiterhin. Und was ich zuletzt von Militärexperten gehört habe, die an der Front waren, war, dass die Ukraine es geschafft hat, die Front zumindest vorerst weiter zu stabilisieren.
Mhm. Könnte das auch ein Grund sein, dass Russland eben zwar die Oberhand hat, aber den Krieg nicht gewinnt aktuell, dass Putin eine Sommeroffensive, so heißt es jedenfalls, plant, was ja wirklich komplett gegen Friedensverhandlungen spricht oder zumindest der Suche nach Frieden, dass man eigentlich darauf aus ist, da jetzt nochmal groß ja was in Bewegung zu setzen.
Die russische Seite, das Putin-Regime, versucht in dieser chaotischen, ungesteuerten Verhandlungssituation, ich sag's mal so, weil ein wirklicher Prozess ist es ja
nicht,
also in dieser Situation, die Trump herbeigeführt hat, maximalen militärischen Druck auf die Ukraine auszuüben. Das ist eine Demonstration der Stärke, also man demonstriert, man sieht sich auf der Siegesstraße. Das ist natürlich auch ein Versuch, den Widerstand der Ukraine zu brechen. Deswegen sehen wir auch, also es gibt nur sehr eingeschränkt Erfolge tatsächlich an der Front auf dem Schlachtfeld, aber Russland hat gerade in den letzten Wochen und auch gerade in den letzten Tagen wieder, wenn man auf die massiven Luftschläge des Wochenendes schaut, den Luftkrieg intensiviert. Also es geht hier auch ganz klar darum, den Widerstandswillen der ukrainischen Gesellschaft als Ganzes zu brechen. Das ist ein Versuch, in dieser offenen und für Russland vergleichsweise günstigen sogenannten Verhandlungssituation, die Trump herbeigeführt hat, die eigene Position weiter zu stärken.
Diese Luftangriffe, die Sie gerade eben erwähnt hatten, waren ja mit Raketen, mit Drohnen auch, auf die Donald Trump in der ihm sehr eigenen Art und Weise ja reagiert hat, mit einem Post in einem sozialen Netzwerk, wo er sinngemäß gesagt hat, er versteht Putin nicht mehr. Irgendwas sei mit ihm nicht ganz richtig. Andererseits hat Trump ja auch gesagt, er brauche nur einen Tag, um den Krieg zu beenden. Jetzt ist er gut 4 Monate im Amt. Was hat er vielleicht aber doch erreicht, was wir auf der Oberfläche nicht sehen, aber Sie, die sich damit schon lange auseinandersetzen, vielleicht doch?
Das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich sagen kann, Trump hat letztendlich eine Art Putt auf diplomatischer Ebene aufgebrochen. Er hat da eine neue Dynamik reingebracht. Ja, das Problem ist, und deswegen tue ich mich mit dem Begriff erreichen, weil das ja gleichzusetzen ist mit ein Ziel erreichen, sehr schwer. Er hat dieses diplomatische Putt, das unterlegt ist durch das militärische Putt, das ich gerade beschrieben habe. Also Russland greift weiter an, aber die Ukraine hält halt eben die Front gleichzeitig fest und verhindert, dass Russland signifikante Geländegewinne macht oder sogar einen Frontdurchbruch erzielt, und das schon sehr lange.
Ein Putt, was ja auch maßgeblich durch Waffenlieferungen der USA und...
Völlig richtig, also Waffenlieferungen dieser internationalen Unterstützungskoalition. Gleichzeitig hat sich auf internationaler Ebene auch eine Art diplomatisches Putt zwischen den Kriegsparteien herauskristallisiert, ja, in den letztendlich wirklich schon 2, 2,5 Jahren. So, und diese Situation hat Trump jetzt aufgebrochen. Aber er hat sie eben aufgebrochen zugunsten des Aggressors, zugunsten der angreifenden Partei. Und er hat sie aufgebrochen, indem er die angegriffene Partei, also die Partei, die sich völkerrechtskonform gegen einen Angriffskrieg verteidigt, massiv unter Druck gesetzt hat. Und dadurch hat er Tür und Tor geöffnet für die Manipulationen, die wir jetzt von russischer Seite aus sehen. Also die Manipulationen der Trump-Administration, aber auch die Manipulation dieser gesamten Verhandlungssituation durch das Putin-Regime.
Ja, wir haben es ja auch gerade vorhin in dem Ton von diesem legendären Treffen zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus gehört. Er sagte, sie spielen mit den Leben Millionen von Menschen und sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg, als gäbe es quasi den Aggressor eigentlich gar nicht. Was könnte Trump da leiten? Haben Sie irgendeine Vermutung?
Also das ist auch natürlich, also letztendlich, was genau die Mischung ist dieser verschiedenen Faktoren, die Trump anleiten, kann ich schlussendlich nicht feststellen, aber ich sehe so eine Reihe von verschiedenen Motivlagen, die, glaube ich, die wichtig sind hier. Mhm. Ja, also das erste, und das zeigen auch Posts auf Truth Social, wie der, den er heute Nacht abgesetzt hat, wo er also letztendlich Putin beschuldigt, nicht zu tun, was er will, dann aber gleichzeitig auch Zelensky und natürlich Joe Biden beschuldigt. Also es hat ganz, ganz stark mit seiner Persönlichkeit zu tun. Sein Ziel ist ein persönlicher Imagegewinn.
Als Dealmaker.
Als Peace Broker, also der Friedensmacher. Es ist ja auch immer wieder, wird darauf verwiesen, dass er eigentlich, wie eben Obama auch, ja, also eine seiner größten Hassfiguren, einen Friedensnobelpreis anstrebt. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiges Motiv, denke ich. Und man sieht diese extreme Personalisierung ja jetzt in allen Bereichen der amerikanischen Politik. Mhm. Also dieser personelle Faktor, der spielt eine ganz große Rolle. Dann, was ich immer wieder betone, weil ich wirklich denke, das darf man absolut nicht unterschätzen, ist die ideologische Nähe, die Trump und vor allen Dingen sein MAGA, also dieses Make America Great Again Camp, mit dem Putin-Regime empfinden. Mhm. Ja, darin, dass sie beide anti-ukrainisch sind, anti-europäisch, antiliberal, naja, und auch antidemokratisch. Mhm. Ja. Und dadurch ist die Ukraine und im Übrigen mit ihr Europa tatsächlich zwischen die Fronten geraten.
Mhm. Und it's a man's world.
It's a man's world, genau. Dieser Chauvinismus, den teilen Trump und sein Team oder sein Camp und das Putin-Regime natürlich auch. Mhm. Und dann gibt es eine Reihe von geopolitischen Motiven, die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also der Wunsch, sich aus kostspieligen internationalen Engagements zurückzuziehen. Also das ist ja letztendlich ein Kern dieser Make America Great Again-Ideologie. Und die völlig illusorische, in meinen Augen, die Hoffnung, Russland sozusagen von China wegzulocken und dadurch China, das der eigentliche große geopolitische Rivale ist, zu schwächen. Das sind so die Motivlagen und es ist relativ schwierig, genau festzustellen, was in welcher Situation jetzt am stärksten wirkt.
China können wir natürlich in dieser Folge zumindest des Podcasts nicht erschöpfend behandeln, kommen wir aber zumindest in einem kleinen Punkt auch noch gleich drauf. Sie hatten eben schon Joe Biden angerissen. Inwiefern unterscheidet sich Trumps Rolle für die Ukraine von seinem Vorgänger? Also was hat sich verändert mit dem Amtsantritt Anfang dieses Jahres?
Trump hat im Grunde genommen die Politik, die die Biden-Administration gemacht hat, seit Beginn der Vollinvasion ins Gegenteil verkehrt. Also statt die Ukraine gegen diesen russischen Angriffskrieg zu unterstützen, strebt er eine Normalisierung der Beziehungen mit Russland an. Und in vielen Situationen hat man tatsächlich das Gefühl, das ist eigentlich sein wichtigstes Ziel. Und die Beendigung des Blutbades, wie er das immer ausdrückt, ist untergeordnet. Mhm. Dann hat er mit Bidens Ansatz dieses as long as it takes gebrochen. Also solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht, werden wir sie geben. Dafür ist die Einspielung aus diesem Debakel, das am 28. Februar im Weißen Haus stattgefunden hat, zwischen Zelensky, Trump und Vance ein gutes Beispiel. Also aus as long as it takes ist geworden, die Ukraine muss sich letztendlich russischen Forderungen zumindest zum Teil unterwerfen, damit der Krieg beendet werden kann. Trump hat immer wieder angedroht, und das ist ein Damoklesschwert, das weiter über der Ukraine und Europa hängt, sich aus der Unterstützung für die Ukraine zurückzuziehen. Auch das ein radikaler Bruch mit der bidenschen Politik. Und das betrifft sowohl die militärische Unterstützung der Ukraine als auch die Sanktionen. Mhm. Auch das wird immer wieder angedeutet. Und wenn man auf den größeren europäischen und transatlantischen Sicherheitskontext schaut, dann ist hier noch hinzuzufügen, dass die Trump-Administration immer wieder die NATO, also das transatlantische Verteidigungsbündnis, grundsätzlich in Frage stellt. Mhm. Da gibt es jetzt ein bisschen nuanciertere Signale der Fortführung dieses Bündnisses im Vorfeld des NATO-Gipfels, der im Juni in Den Haag stattfinden wird. Aber das unterminiert natürlich nicht nur die Sicherheit der europäischen NATO-Partner, sondern das unterminiert auch die Ukraine letztendlich, die ja sehr stark nach einer NATO-Mitgliedschaft strebt und die Partnerschaft mit der NATO als Rückversicherung für sich selbst gegen Russland sieht.
Aber das ist doch vom Tisch. Aktuell zumindest, oder? Das ist doch vom Tisch aktuell, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.
Das ist, letztendlich ist es von der Dokumentenlage her nicht vom Tisch, denn die NATO hat der Ukraine schon seit 2008 und verstärkt seit 2022 immer wieder zugesichert, dass sozusagen ihre Zukunft innerhalb des transatlantischen Bündnisses liegt. Trump hat auch das konterkariert und ins Gegenteil verkehrt, indem er, also eines der vielen Zugeständnisse, die Trump Putin gemacht hat, bevor überhaupt irgendwie Verhandlungen stattgefunden oder angefangen haben, war eben, dass er den NATO-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen hat. Ja, aber das ist natürlich nicht das letzte Wort.
Ein bisschen hatten wir zuletzt Hoffnung geschöpft, dass sich das alles noch zum Guten wenden könnte, als vier europäische Staats- und Regierungschefs zusammen auf einer Couch in Kiew gesessen hatten mit ihrem Kollegen Zelensky. Das waren Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron, der polnische Präsident Tusk und der englische oder britische Premier Starmer. Und die haben etwas gemacht, beziehungsweise Macron hat etwas gemacht, was man als Coup oder wie auch immer bezeichnen könnte. Er hat nämlich einfach Donald Trump angerufen und hat ihn mit ins Gespräch genommen. Und dann, so heißt es zumindest, hätten sie eine gemeinsame Position entwickelt, die es so seit einiger Zeit schon nicht mehr gegeben hat. Glauben Sie, dass die Bestand haben kann? Beziehungsweise eigentlich hat sie ja schon vielleicht in der Zwischenzeit gar nicht mehr Bestand.
Wir sprechen jetzt von einer gemeinsamen Position zwischen den europäischen
und den USA.
Staats- und Regierungschefs und den USA. Also das hatte sich in der Woche vor dieser Reise der vier nach Kiew bereits angedeutet. Und da sah man auch tatsächlich, dass in diesem Zusammenspiel der Reise und dann dieses Telefonanrufs und Trumps Unterstützung für diese europäische Initiative Russland plötzlich wirklich unter Druck geriet. Denn danach stellte sich Putin dann nachts um 1:30 noch vor die Mikros und hat
ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich und hat angekündigt bzw. vorgeschlagen, dass man am 15. Mai, also wenige Tage danach, in der Türkei mit Verhandlungen beginnen sollte. Mhm. Also da ist eine Drucksituation entstanden, die Trump dann aber in den Tagen darauf schon wieder massiv abgeschwächt hat, beziehungsweise die verschwunden ist dann vor allen Dingen, als dieses direkte Telefongespräch stattgefunden hat, aus dem beide Seiten herauskamen und es wurde klar, dass es keine Forderungen von amerikanischer Seite an Russland gab, sondern dass letztendlich Putin es geschafft hat, Trump wieder in seine Richtung zu drehen. Ja? Mhm. Und ich denke, dass der Zusammenhalt dieser Koalition der Willigen und der europäischen Staaten, dass der bleiben wird, weil die Trump-Administration durch diese radikale Umkehr der amerikanischen Politik auch in Europa einen massiven Schock ausgelöst hat. Aber die Trump'sche Politik wird weiter diese Zickzack-Bewegungen führen und wird eben dadurch auch die Europäer und auch die Ukraine immer wieder zu diesen Anpassungsleistungen zwingen. Also ich denke, das ist eine Situation, auf die wir uns einfach einstellen müssen und in der die europäischen Unterstützerstaaten der Ukraine umso entschiedener ihre pro-ukrainische Unterstützungspolitik weiterführen müssen.
Und was heißt das jetzt ganz konkret zum Beispiel für die deutsche Bundesregierung? Ich werfe nur eins rein. Friedrich Merz hatte vor kurzem Chinas Präsident Xi angerufen und ihn um Unterstützung gebeten. Ich formuliere es mal so, ist Deutschland da eher nicht in so einer Vermittlerrolle oder Ermöglicherrolle, anstatt Partei zu sein? Ist das die Zukunft für Deutschland oder sehen Sie das nicht so?
Das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich sehe Deutschland eben nicht in einer Vermittlerrolle, sondern die Rolle, die Deutschland jetzt übernehmen muss, nach einer relativ langen Pause, die entstanden ist durch die Krise, erst die Krise der Ampelkoalition, dann eben den Zusammenbruch der Ampelkoalition und die vorgezogenen Neuwahlen. Also nach dieser, ja, wenn man so will, phasenweise Abwesenheit Deutschlands in diesem strategischen Kontext, ist es jetzt umso wichtiger, dass Deutschland aufschließt an die Koalition der Willigen, an die europäischen Partner, die sich hinter die Ukraine stellen und sein Gewicht hier in die Waagschale wirft, um diese ungeheure Unwucht, die Trump durch seine sogenannte Friedensinitiative ausgelöst hat, mit auszugleichen. Und das bedeutet, dass die europäischen Staaten die militärische Unterstützung für die Ukraine massiv hochfahren müssen, um mögliches Ausbleiben amerikanischer Unterstützung eben auszugleichen. Es bedeutet, dass der EU-Beitritt der Ukraine vorangetrieben werden muss. Also die Botschaft an die ukrainische Seite muss ganz klar sein, eure Zukunft ist in Europa. Und es bedeutet nach wie vor und weiterhin und immer stärker, dass Russland geschwächt werden muss. Und zwar durch eine wirklich entschlossene und weitreichende Sanktionspolitik. Also da sehe ich die Aufgabe dieser deutschen Bundesregierung. Und ich denke, da sind schon einige Schritte getan worden. Und ich hoffe sehr, dass es entschlossen in diese Richtung weitergeht.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und welche Rolle Donald Trump bei der Suche nach Frieden spielt, das hat uns erklärt Sabine Fischer. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und herzlichen Dank auch an Maya Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Links und noch mehr Lesestoff zum Thema. Abonnieren Sie aber auch gerne unseren SWP-Newsletter und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Blue Sky. Und ganz besonders freuen wir uns darüber, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.